Ein ruhiger Vorort südlich von London. Felder, ein paar vereinzelte Häuser und mittendrin ein einsames, unbewohntes Cottage. Alles wirkt friedlich. Bis ein Mann merkt, dass in seinem eigenen Haus etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Plötzlich wird nicht mehr offen geredet. Fragen bleiben unbeantwortet. Und dann erscheint im Fenster des verlassenen Hauses ein bleiches, starres Gesicht. Was geht dort vor sich? Und wer sind die neuen Bewohner? Und was, wenn beides miteinander zu tun hat? Bevor es losgeht, noch ein kleiner Reminder. Wenn dir Crime Tales gefällt, hilf uns mit einer kurzen Bewertung, damit der Podcast sichtbar bleibt. Los geht's mit. Das gelbe Gesicht. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wer viele Jahre an der Seite eines Mannes wie Sherlock Holmes lebt, gewöhnt sich an Gewissheiten. An jene fast mühelose Klarheit, mit der er aus verworrenen Umständen Ordnung schuf. Doch nicht jede Angelegenheit, die uns anvertraut wurde, fügte sich von Beginn an in ein solches Bild. Es gab Begebenheiten, in denen selbst eine deutliche Spur nicht notwendig zur Wahrheit führte. Es war im frühen Frühling eines jener Jahre, in denen Holmes sich, was selten genug geschah, zu einem Spaziergang bewegen ließ. Er war kein Mann, der körperliche Bewegung um ihrer selbst willen suchte. Wenn er ging, dann meist, weil sein Geist nach Beschäftigung verlangte oder ein Gedanke ihn nicht losließ. An jenem Nachmittag jedoch schien er in seltener Gelöstheit. Die ersten Grünspitzen zeigten sich an den Bäumen, und wir wandelten lange schweigend nebeneinander her, wie es unter zwei Männern üblich ist, die einander nichts mehr erklären müssen. Als wir in die Baker Street zurückkehrten und die Treppe hinaufgingen, bemerkte ich sogleich, dass jemand während unserer Abwesenheit hier gewesen war. Holmes blieb noch auf der Schwelle stehen. Sein Blick ruhte einen Moment im Zimmer.
»Ich fürchte, wir hatten Besuch.«
Im selben Augenblick erschien Mrs. Hudson auf dem Flur.
»Ah, da sind Sie ja, Mr. Holmes. Ein Herr war hier und hat dringend nach Ihnen gefragt.«
»Wie lange hielt er es aus?«
»Etwa eine halbe Stunde, Sir.« Er ging im Zimmer auf und ab. Er war sehr aufgewühlt und unruhig.
»Und dann?«
»Er sagte, er könne nicht länger warten. Er komme wieder.«
Als sie den Namen nannte, hob Holmes kaum merklich den Kopf.
»So, dann haben wir ihn also verpasst.«
Es klang nicht verärgert, eher wie eine nüchterne Feststellung. Holmes trat an den Tisch. Dort lag eine Pfeife, achtlos zurückgelassen, als habe ihr Besitzer sie in plötzlicher Eile vergessen. Er nahm sie auf und ließ sie einen Moment in der Hand ruhen, als wäge er mehr als nur ihr Gewicht.
»Nicht Ihre, Watson. Unser Besucher muss sie hier zurückgelassen haben. Ein alter Bruyère-Kopf mit langem Stiel, ein Mundstück aus dem, was die Händler Bernstein nennen.«
Während er sprach, drehte er die Pfeife langsam in den Fingern und musterte die Reparaturen sowie die dunklen Stellen am Kopf.
»Sie scheinen anzunehmen, dass er sie sehr schätzt.«
»Allerdings, zweimal mit Silberringen ausgebessert, kostspieliger als die Pfeife selbst. Das tut man nur, wenn einem ein solches Stück etwas bedeutet.«
Er klopfte leicht mit dem Finger gegen den Kopf der Pfeife.
»Pfeifen sind bisweilen von bemerkenswertem Interesse, doch in diesem Fall sind die Zeichen einfach.«
»Und dennoch lesen Sie daraus etwas.«
»Der Besitzer ist kräftig gebaut, Watson. Linkshänder. Und er muss nicht sparen.«
»Woran sehen Sie das?«
»Am Tabak zunächst. Eine teure Mischung. Wer denselben Genuss günstiger haben könnte und dennoch diese Mischung wählt, braucht nicht auf den Preis zu achten.«
Dann deutete er auf die Brandspuren.
»Er entzündet sie häufig an Gasflammen. Sehen Sie, nur eine Seite ist betroffen. Ein Linkshänder hält die Pfeife so zum Licht.«
Sein Finger glitt zum Mundstück.
»Und hier? Bissspuren. Dazu braucht es Kraft und gesunde Zähne.«
In diesem Augenblick hörten wir Schritte auf der Treppe. Holmes legte die Pfeife ruhig beiseite.
»Wie ich bereits sagte, wir werden gleich etwas Interessanteres zu untersuchen haben als diese Pfeife.«
Kaum hatte er die letzten Worte gesprochen, da wurde unmittelbar vor unserer Tür Halt gemacht. Ein hochgewachsener Mann trat ein, ordentlich gekleidet, den Hut fest in der Hand.
Verzeihen Sie, ich hätte anklopfen sollen. Aber ich bin nicht ganz bei mir. Sie müssen es meiner Verfassung zuschreiben.
Er strich sich über die Stirn, wie jemand, der nicht recht bei Sinnen ist, und ließ sich eher fallen, als dass er sich setzte. Holmes' Blick glitt über das fahle Gesicht, die geröteten Augen und die fahrigen Hände des Mannes.
Sie wirken, als hätten Sie seit ein oder zwei Nächten kaum geschlafen. Das greift die Nerven stärker an als Arbeit. Ja, stärker als jedes Vergnügen. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich wollte Ihren Rat, Sir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir ist, als wäre mein ganzes Leben auseinandergebrochen.
Sie wünschen, mich als beratenden Detektiv zu beauftragen?
Nicht nur das. Ich will Ihre Meinung. Als die eines besonnenen Menschen, eines Mannes von Welt. Ich möchte wissen, was ich als nächstes tun soll. Ich hoffe bei Gott, dass Sie mir das sagen können.
Er sprach in kurzen, abgehackten Sätzen, als koste ihn jedes Wort Mühe. Und ich hatte den Eindruck, dass sein Wille ihn zwang, weiterzusprechen, während sich alles in ihm dagegen sträubte.
Es ist eine heikle Sache. Man spricht ungern über häusliche Dinge mit Fremden. Es ist unerquicklich, das Verhalten der eigenen Frau vor zwei Männern zu erörtern, die man nie zuvor gesehen hat. Aber ich bin am Ende. Ich muss Rat haben.
Mr. Monroe.
Der Besucher sprang von seinem Stuhl auf. In seinem Blick lag für einen Augenblick unverhohlene Bestürzung.
Was? Sie kennen meinen Namen?
Wenn Sie unerkannt bleiben wollten, hätten Sie Ihren Namen nicht ins Futter Ihres Hutes schreiben sollen.
Ein flüchtiger Schatten von Verlegenheit ging über Monroes Gesicht. Dann sank er wieder in den Sessel zurück. Seine Hände schlossen sich, als müsse er seine Zurückhaltung mit Gewalt niederhalten.
Mein Freund und ich haben in diesem Zimmer manch seltsames Geheimnis vernommen. Und wir hatten nicht selten das Glück, einem bedrängten Menschen Frieden zurückzugeben. Ich hoffe, wir können auch Ihnen helfen. Da die Zeit von Bedeutung sein könnte, berichten Sie mir die Tatsachen. Ohne Aufschub und der Reihe nach.
Noch einmal strich er sich über die Stirn. Dann, mit einer jähen Bewegung, als werfe er jede Zurückhaltung ab, begann er zu sprechen.
Ich will Ihnen sagen, was ich über die Vergangenheit meiner Frau weiß. Als ich Effie kennenlernte, war sie bereits Witwe. Und doch noch jung, 25 Jahre alt. Damals trug sie den Namen Mrs. Hebron. Sie war als Mädchen nach Amerika gegangen und lebte in Atlanta. Dort heiratete sie John Hebron, einen Anwalt mit guter Praxis. Sie hatten ein Kind. Dann brach das Gelbfieber schwer aus. Sie sagte mir, dass ihr Mann und das Kind daran gestorben seien. Von seinem Tod habe ich sogar die Sterbeurkunde gesehen. Sie zeigte sie mir ohne Zögern. Danach kehrte sie nach England zurück. Ihr erster Mann hatte sie gut versorgt. Sie brachte ein eigenes Vermögen mit und wir konnten in Norbury recht bequem leben. Ich war oft geschäftlich in London und bis zu jener Sache hielten wir unser Leben für glücklich. Oder zumindest für sicher.
Was war der erste Vorfall, der Sie beunruhigte?
Vor etwa zwei Monaten verlangte meine Frau eines Abends plötzlich 100 Pfund von mir. Sofort. Ohne mir den Grund zu nennen. Als ich nachfragte, antwortete sie ausweichend mit einem Lächeln, das nicht zu dieser Bitte passen wollte. Ich sei doch nur ihr Bankier, und Bankiers stellten bekanntlich keine Fragen.
Und Sie gaben es ihr?
Ja, das tat ich, ohne Fragen zu stellen.
Er hielt inne, presste die Lippen zusammen und starrte kurz ins Leere, als stünde er wieder in jenem Augenblick.
Von da an war es nicht mehr ganz wie zuvor.
Fahren Sie fort, Mr. Monroe. Was geschah als nächstes?
Monroe sprach nun flüssiger, als habe er den Punkt erreicht, an dem die Tatsachen für sich selbst sprechen mussten.
Gegenüber von unserem Haus, jenseits des Feldes, stand ein einzelnes Cottage. Man konnte es von unseren Fenstern aus gut sehen. Es hatte lange leer gestanden, doch vor wenigen Tagen war es plötzlich bewohnt. Und eines Abends bemerkte ich ein Gesicht in einem der oberen Fenster. Es beobachtete mich.
Das Gesicht, war es das eines Mannes oder einer Frau?
Ich kann es nicht sagen, ich war zu weit entfernt. Aber irgendetwas daran jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich ging näher, doch im selben Moment verschwand es.
Was genau war es, das Sie so erschreckte?
Vor allem die Farbe. Kreidig, leichenhaft. Und so starr, dass es nicht wie ein menschliches Gesicht wirkte. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Vielleicht war es bloße Einbildung. Also ging ich hinüber und klopfte an die Tür. Eine große, hagere Frau öffnete, grob im Ton und abweisend im Blick. Sie wies mich schroff zurück und schlug die Tür zu. Ich ging schließlich heim. Meiner Frau sagte ich davon nichts. Ich wollte sie nicht beunruhigen.
Sie erwähnten das Cottage dennoch?
Nur beiläufig, dass es nun bewohnt sei. Sie antwortete kaum, aber ich merkte, dass es sie nicht gleichgültig ließ.
Er atmete kurz durch, als müsse er den nächsten Teil gegen sich selbst aussprechen.
In der Nacht bin ich aufgewacht. Effie war angezogen. Das Kerzenlicht fiel auf ihr Gesicht. Sie war kreidebleich. Und sie schaute zu mir, ganz vorsichtig. Als wollte sie sicher sein, dass ich nichts bemerkt hatte. Dann schlich sie hinaus. Kurz darauf hörte ich die Haustür leise knarren. Es war 3 Uhr morgens. Nach etwa 20 Minuten kam sie zurück und trat ins Zimmer. Ich fragte sie, wo sie gewesen sei. Sie zuckte regelrecht zusammen. Sie sagte, sie habe plötzlich keine Luft mehr bekommen und sei nur kurz nach draußen gegangen. Aber sie sah mich dabei nicht an. Ihre Stimme klang anders. Nicht wie sonst. Da wusste ich, dass sie mich anlog.
Er schwieg einen Atemzug lang. Es war so still im Zimmer, dass man nur das Ticken der Standuhr hörte.
Ich antwortete nicht. Ich drehte mich zur Wand und lag wach mit Gedanken, die ich nicht ertragen wollte.
Und was passierte am nächsten Tag?
Am nächsten Morgen war zwischen uns eine Stille, die ich nie gekannt hatte.
Monroe hielt kurz inne, als müsse er sich zwingen, die nächsten Schritte noch einmal zu durchleben.
Ich hielt es im Haus nicht mehr aus. Noch am selben Vormittag ging ich fort, nicht wissend wohin. Ich lief bis zum Crystal Palace hinaus und kehrte erst gegen Mittag nach Norbury zurück. Als ich im Cottage vorbeikam, blieb ich stehen und sah zu den Fenstern hinauf. Da öffnete sich die Tür und Effie trat heraus.
War sie dort allein?
Ja, sie war allein. Und sie erschrak, als sie mich sah. Da wusste ich sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie kam auf mich zu, als wäre es Zufall. Sie sagte, sie sei nur kurz rübergegangen, um die neuen Nachbarn zu begrüßen. Ich sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie in der Nacht aus dem Haus gegangen war und dass ich jetzt genau hier stand. Sie stritt alles ab, aber sie sah mich nicht an, kein einziges Mal.
Und was taten Sie dann?
Ich wollte hineingehen und die Wahrheit selbst sehen. Da packte sie meinen Arm und bat mich, nicht hineinzugehen. Sie sagte, sie würde mir alles erklären, aber nicht jetzt. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, würde alles nur schlimmer werden. Sie bat mich, ihr zu vertrauen und mit ihr nach Hause zu gehen. Ich bin mitgegangen. Nicht, weil ich überzeugt war, sondern weil ich sie liebte. Doch ich machte ihr klar, dass dies ein Ende haben müsse. Keine nächtlichen Wege mehr, keine Heimlichkeiten. Wenn sie mir etwas nicht sagen konnte, dann sollte sie mich wenigstens nicht im Ungewissen halten. Sie versprach es, und sie nahm mich bei der Hand und führte mich fort. Als wir gingen, sah ich noch einmal zurück. Und da war es wieder, oben am Fenster. Dieses gelbliche, starre Gesicht.
Monroe schwieg einen Moment. Man sah, dass ihn das Bild noch immer nicht losließ.
In diesem Augenblick war mir klar, dass ich das nicht länger im Ungewissen lassen konnte.
Holmes hatte Monroe ohne Unterbrechung ausreden lassen. Jetzt erst begann er, mit jener ruhigen Genauigkeit zu fragen, die ich von ihm kannte.
Sie konnten also nicht feststellen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte?
Nein, das war mir nicht möglich.
Doch die ungewöhnliche Färbung des Gesichts ist Ihnen deutlich im Gedächtnis geblieben.
Ja, kreidig, leichenhaft und starr.
Die Frau, die Ihnen öffnete, war sie allein im Haus?
Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich sah niemanden sonst. Doch ihr Benehmen war so abweisend, als wolle sie mich um jeden Preis fernhalten.
Und hat Ihre Frau denn seit jener Nacht noch einmal versucht, das Haus zu verlassen?
Nicht, dass ich es bemerkt hätte. Seit jener Begegnung am Cottage hatte sie vor allem Angst. Vor mir, vor dem Haus, vor allem.
Gut, nun zu dem Geld. Sie verlangte 100 Pfund. Sie sagte, Sie seien ihr Bankier.
Ja.
Kam in jener Zeit ein Brief, ein Bote, irgendein Zeichen von außen?
Nichts, was ich gesehen hätte. Nichts, was mir auffiel.
Holmes lehnte sich zurück. Seine Augen waren halb geschlossen, doch ich wusste, dass er rechnete und ordnete.
Wir wollen nicht raten, solange wir beobachten können. Sie werden nach Norbury zurückkehren. Und Sie werden so handeln, als hätten Sie mir nichts anvertraut.
Und was soll ich tun?
Behalten Sie das Cottage im Auge. Unauffällig. Ohne Hast. Zeigt sich dort heute Abend Leben, Licht, Bewegung. So senden Sie uns sofort ein Telegramm. Ein Wort genügt.
Und wenn dort alles still bleibt?
Dann warten Sie. Geduld ist in solchen Dingen meist hilfreicher als Eile.
Und meine Frau?
Behandeln Sie sie, als wäre nichts geschehen. Keine Vorwürfe, keine Fragen. Halten Sie Ihr Versprechen, bis wir mehr wissen.
Munro erhob sich. Er wirkte wie ein Mann, der sich an diese wenigen Anweisungen klammerte, als seien sie Halt in stürmischer See.
Ich werde tun, was Sie sagen, Mr. Holmes. Aber halten Sie es für möglich, dass...
Wir spekulieren nicht, Mr. Munro. Wir beobachten. Folgen Sie meinen Anweisungen. Wenn der Augenblick da ist, greifen wir ein.
Er nahm seinen Hut und ging. Erst als seine Schritte auf der Treppe verhallten, kehrte für einen Augenblick Stille ein.
Und nun, Holmes?
Nun warten wir auf sein Telegramm.
Holmes ging zum Kamin und blieb dort stehen, die Hände hinter dem Rücken. Dieser Fall schien ihn sehr zu beschäftigen, nicht wegen seiner Komplexität, sondern wegen der Menschen, die darin verstrickt waren.
Wenn ein Mann in solcher Lage zu uns kommt, dann ist es selten eine Kleinigkeit. Es trägt die Züge eines Geheimnisses, und zwar eines von jener Art, die eher aus Furcht entsteht als aus Bosheit.
Erpressung?
Möglich. Doch ebenso gut kann der Ursprung weiter zurückliegen, als Munro ahnt. Wir werden sehen, Watson. Norbury wird uns entweder eine einfache Erklärung liefern, eine, über die man in einem ehrbaren Haus nur ungern spricht.
Am selben Abend noch, während wir beim Tee saßen, wurde ein Telegramm gebracht. Es war knapp formuliert, wie Holmes es verlangt hatte. Das Cottage war noch bewohnt. Das Gesicht war wieder am Fenster erschienen. Munro wolle uns am 7 Uhr Zug erwarten und bis dahin nichts unternehmen. Holmes legte das Papier ruhig beiseite, griff nach Mantel und Hut und wenige Minuten später saßen wir bereits in einer Droschke auf dem Weg zum Bahnhof. Der Abend war rau und unerquicklich. Während der Zug uns hinaus aus London trug, schlug der Wind den Regen in scharfen Stößen gegen die Scheiben und die Lichter der Vororte verschwammen im Dunkeln. Am Bahnhof von Norbury erwartete uns Munro. Er bemühte sich um Fassung, doch seine Hände verrieten ihn. Er rieb sie unaufhörlich aneinander, als könne er die Kälte oder seine Unruhe damit vertreiben. Als er uns erblickte, ging ein kaum merkliches Aufatmen durch ihn. Er trat einen Schritt auf uns zu. Selbst im Laternenlicht sah ich, wie angespannt sein Gesicht war und zugleich, wie sehr er auf unsere Ankunft gehofft hatte.
Sie sind da, Mr. Holmes. Gott sei Dank, Sie sind da.
Sie haben gewartet, wie wir es besprochen haben?
Ja, genau wie Sie es gesagt haben. Aber ich habe es wieder gesehen. Oben am Fenster. Und das Licht brennt noch.
Gut, dann führen Sie uns.
Vom Bahnhof aus nahmen wir eine Droschke und ließen uns bis an den Feldweg bringen, der zum Cottage führte. Als wir ausstiegen, war es bereits tief in der Nacht. Der Regen peitschte über die Felder und alles lag still und schwarz vor uns. Munro ging uns voraus. Ich hörte seinen Atem, rasch und unregelmäßig, und hatte den Eindruck, dass ihn nur noch ein letzter Rest an Selbstbeherrschung aufrecht hielt. Als wir die Stelle erreichten, mit Blick auf das Cottage, blieb er stehen und deutete hinüber.
Dort, Mr. Holmes, sehen Sie? Im oberen Zimmer brennt noch Licht.
Einen Augenblick, Mr. Munro. Kein unbedachter Schritt.
Ich halte das nicht länger aus.
Eben deshalb müssen Sie sich beherrschen.
Wir gingen weiter, so dicht an den dunklen Hecken entlang, wie es das freie Feld erlaubte. Und dann geschah etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Aus dem Schatten des Hauses löste sich plötzlich eine Gestalt und trat uns entgegen. Es war Effie Munro. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, ihm hier zu begegnen. Ihr Ausruf war leise, beinahe gepresst, und sie trat hastig auf ihn zu, als wolle sie das Unvermeidliche noch im letzten Augenblick aufhalten.
Ich bitte dich, geh nicht dort hinein. Nicht jetzt.
Sie hielt ihn fest, klammerte sich an seinen Arm, und in ihrem Gesicht lag eine Angst, die keinen Zweifel ließ, wie viel für sie auf dem Spiel stand. Doch Munro war längst an einem Punkt, an dem ihre Worte ihn nicht mehr erreichten.
Genug jetzt, ich will es wissen.
Er löste sich gewaltsam aus ihrem Griff und stieß die Tür auf. Effi taumelte zurück gegen den hölzernen Vorbau. Holmes folgte ihm ohne Hast. Ich dicht hinter ihm. Im Inneren war es dunkel. Nur von oben fiel ein schmaler Lichtschein die Treppe herab. Er hob nur kurz die Hand, wir verstanden, und stiegen hinauf. Die Stufen knarrten unter unseren Schritten. Hinter der Tür, aus der das Licht fiel, lag eine Stille. So gespannt, als hielte jemand den Atem an. Munros Hand lag bereits auf der Klinke. Er riss die Tür auf und stürmte in das erleuchtete Zimmer. Holmes und ich folgten ihm auf jedem Fuß. Zwei Kerzen brannten auf dem Tisch, zwei weitere am Kamin. In der Ecke saß ein Kind an einem kleinen Schreibtisch. Rotes Kleid, lange weiße Handschuhe. Als es sich zu uns umdrehte, sah ich erneut jenes fahlgelbe, starre Gesicht. Holmes trat vor, griff mit einer raschen Bewegung hinter das Ohr und die Maske fiel zu Boden. Darunter erschien das Gesicht eines kleinen schwarzen Kindes. Es sah uns offen an, beinahe heiter, als begreife es nicht, weshalb wir erschraken.
Mein Gott, was soll das bedeuten?
Da trat Effi ins Zimmer. Sie war bleich, aber sie sah ihn direkt an.
Ich werde es dir sagen, Grant. Jetzt gibt es nichts mehr zu verbergen. Mein Mann starb in Atlanta. Aber mein Kind? Mein Kind lebt.
Dein Kind?
Effi öffnete wortlos das silberne Medaillon an ihrer Brust. Darin lag das Bild ihres ersten Mannes. Ein Mann mit klaren, entschlossenen Zügen. Seine afrikanische Herkunft war unverkennbar. In diesem Augenblick begriff ich, weshalb sie dieses Andenken stets verborgen getragen hatte.
Das ist John Hebron, mein erster Mann. Ich habe mich von meiner Familie losgesagt, um ihn zu heiraten. Und ich habe es nie bereut, solange er lebte. Unser Unglück war nur, dass unser einziges Kind mehr nach ihm schlug als nach mir. Unsere kleine Lucy ist dunkler, als selbst ihr Vater es war. Doch dunkel oder hell, sie ist mein Kind, meine Tochter.
Das Kind lief zu ihr und schmiegte sich an ihr Kleid. Einen Augenblick lang sprach niemand.
Und das Kind blieb in Amerika?
Nur weil sie schwach war. Die Reise hätte ihr schaden können. Ich vertraute sie unserem schottischen Kindermädchen an, einer treuen Frau, die früher bei uns im Haus gedient hatte. Ich schrieb ihr regelmäßig. So wusste ich, dass es Lucy gut ging. Ich habe nie daran gedacht, sie zu verleugnen, Mr. Holmes. Aber dann tratest du in mein Leben, Grant. Und ich hatte Angst. Ich fürchtete, dich zu verlieren, also schwieg ich. Ich musste wählen. Und in meiner Schwäche wandte ich mich von meinem eigenen Kind ab. 3 Jahre lang erwähnte ich sie nicht. Ich lebte mit dieser Lüge und hoffte, sie würde mich nie einholen.
Und was passierte dann?
Irgendwann war die Sehnsucht größer als jede Angst. Ich schrieb dem Kindermädchen und bat sie, mit Lucy nach England zu kommen. Ich sandte ihr 100 Pfund, genug für die Reise und für ein kleines Haus. Sie nahm das Cottage dort drüben, direkt bei uns. So war sie mir nah. Und doch wusste niemand, wer sie wirklich war. Ich hatte Angst vor dem Gerede. Und ich wusste nicht, wie du reagieren würdest. Darum bat ich sie, Lucy im Haus zu behalten, ihr Gesicht und ihre Hände zu bedecken. Ich wollte einfach Zeit gewinnen.
Sie stand reglos da. Nur ihre Hände verschränkten sich fest ineinander, als müsse sie sich daran halten. Ihre Stimme war ruhig, doch in ihrem Blick lag eine Spannung, die keinen Zweifel ließ, was dieses Geständnis sie kostete.
Vielleicht hätte ich den Mut haben sollen, dir alles zu sagen. Aber ich hatte ihn nicht. Ich hatte nur Angst. Angst, dich zu verlieren. Nun weißt du alles. Sag mir, Grant, was soll aus Lucy und mir werden?
Es vergingen einige Minuten, ehe Munro das Schweigen durchbrach. Ich sah, wie der harte Zug um seinen Mund weicher wurde. Etwas in ihm schien sich zu lösen. Nicht in Worten, sondern in seinem Blick. Dann trat er langsam zu dem Kind, hob es auf und küsste es. Mit dem Mädchen im Arm trat er zu Effi und bot ihr wortlos die Hand.
Lass uns nach Hause gehen. Dort sprechen wir in Ruhe. Ich bin kein Heiliger, Effi.
aber ich bin nicht der Mann, für den du mich gehalten hast.
Effie Munro antwortete nicht. Doch sie legte ihre Hand in die seine. So verließen sie das Zimmer. Er mit dem Kind auf dem Arm, sie an seiner Seite. Holmes und ich folgten ihnen schweigend die Treppe hinab und hinaus in die regennasse Nacht. Erst als wir einige Schritte hinter ihnen zurückblieben, zupfte Holmes mich leicht am Ärmel.
Ich denke, Watson, wir wären in London nützlicher als hier.
Und ich verstand, dass unsere Aufgabe an diesem Ort beendet war. Als wir mit dem späten Zug nach London zurückkehrten, sprach Holmes kaum ein Wort. Er saß mir gegenüber am Fenster, die Stirn leicht gesenkt, und blickte in das vom Regen durchzogene Dunkel hinaus. Ich wusste, dass er rechnete, nicht mit Zahlen, sondern mit sich selbst. Der Regen begleitete uns bis zur Stadt, und selbst in der Baker Street trommelte er noch gedämpft gegen die Scheiben. Als Holmes sich schließlich in seinen Sessel setzte und die Hände dem Feuer entgegenhielt, löste sich die Stille zwischen uns.
Ich habe mich geirrt, Watson.
Der Satz kam ruhig, fast nüchtern. Und doch wusste ich, wie viel er ihn kostete.
Ich war zu schnell bereit, das Dunkelste anzunehmen und habe das Naheliegende übersehen.
Auch Sie sind nicht unfehlbar, Holmes.
Das weiß ich, doch ich sollte es mir nicht zur Gewohnheit werden lassen. Wenn Ihnen je scheint, ich verlasse mich zu sehr auf meine Folgerichtigkeit oder ich messe einem Fall nicht die Sorgfalt bei, die er verdient, dann flüstern Sie mir ein einziges Wort zu. Norbury.
Nur selten habe ich erlebt, dass Sherlock Holmes einen Irrtum so offen eingestand. In Norbury fehlte uns nicht die Logik, sondern das rechte Maß an Vertrauen in das Herz eines Menschen. Seit jenem Abend erinnert mich Norbury daran, dass selbst die schärfste Logik ohne Mitgefühl nicht genügt.
Also ich sag's dir ehrlich, ich war komplett auf der falschen Spur. Ich dachte wirklich, da geht's um eine Affäre, Erpressung oder irgendwas Düsteres.
Mir ging es genauso. Und diese unbekannte Erscheinung am Fenster bestärkt einen ja noch darin. Man denkt sofort, da stimmt doch etwas nicht.
Und genau da liegt die Krux. Holmes hat sich sein Urteil ziemlich schnell gebildet. Doch diesmal irrt er sich. Hier geht's nicht um Schuld, sondern um Angst und um das, was Gesellschaft mit Menschen macht. Und vor allem mit Effie Munro. Als Mutter, die wusste, was passieren kann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.
Eine Ehe wie die von Effie, eine sogenannte Mixed Marriage, war damals zwar erlaubt, aber sie bedeutete Ausgrenzung. Und genau diese Angst trägt die ganze Geschichte. Und das ist kein Zufall. Doyle baut genau diese Spannung bewusst in die Geschichte ein. Aber er zeigt deutlich, unter welchem Druck sie stand.
Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn die Geschichte euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt Crime Tales mit Menschen, die solche Geschichten lieben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Crime Tales, Verbrechen im Nebel.